30 minutes left.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 309 von Dirty Minutes Left, lieber Arne.
Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Cold Brew Coffee Energy Drink. Es ist halt Energy Drink mit kaltem Kaffee.
Und sauer.
Ja, kalter Kaffee ist halt grundsätzlich immer so ein bisschen sauer.
Und 30 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Und da ist auch noch Frucht drin.
Kaffee, nicht?
Wild Power, irgendwelche Beeren, Beerenfrucht hätte ich jetzt gesagt, so rote Beeren, aber...
Kaffee sind Kirschen.
Ja.
Es ist übrigens total schwierig mit, also ich habe ja mein Mikrofon direkt vor mir, wenn ich rede. Ich habe ja so ein Großmembran-Mikrofon, du kennst das, du hast das auch. NT-USB. Mhm. Und das hängt an so einem Arm oben an einem Brett über meinem Schreibtisch. Mhm. Und ich kann da nicht hintergucken.
Oh, nee.
Und ich habe jetzt mehrfach schon Getränke umgeschmissen, weil sie dahinter standen. Und jetzt habe ich gerade versucht, das Getränk links am Mikro vorbeizutrinken mit meiner rechten Hand. Das geht halt nicht, weil dann schiebe ich mit dem Arm das Mikro nach oben. Manchmal, mhm. Also ich stelle mich auch bewusst doof an, glaube ich, manchmal.
Ja, ich habe mein Mikrofonarm, der ist hier bei mir auf der rechten Seite von mir am Tisch festgemacht. Da, wo auch der Gang ist, den ich hier quasi in meinem Büro habe. Mhm. Weil da ist halt, ich bin ja so eine Schräge und da ist also der meiste Platz auch nach oben für das Mikrofon. Vor allen Dingen, wenn der Schreibtisch hochgefahren ist in der Standposition. Aber da würde ich halt auch mal Getränke hinstellen. Das ist auch mal so ein bisschen gefährlich. Ne? Ja. Weil ich würde den umschmeißen, aber die landen dann hier bei mir auf dem Boden.
Ja, ja. Das ist, was also, hast du für Fußboden?
Laminat.
Okay, ja, das wäre nicht so furchtbar dramatisch.
Nee, das ist ganz billiges Laminat, was ich hier reingelegt habe.
Naja, das Teppich wäre halt doof. Oder Kork.
Ja, das wäre doof, das stimmt.
Genau. Also würdest du nicht empfehlen, hier den Drink?
Nee, definitiv nicht. Also das ist nichts für mich.
Ich finde ihn ganz okay. Also ich mag auch Kaffee und ich mag auch Energy Drinks, von daher ist okay, ist jetzt aber nichts, was ich gerne trinken würde. Was aber vor allem daran liegt, dass da einfach Zucker drin ist und ich lieber zuckerfreie Getränke trinke.
So. Und da ist ja nur 0,1% kaltgebrühtes Kaffeekonzentrat drin.
Reicht halt, ne?
Das ist auch, ja. Aber ich finde es auch zu sauer.
Vor allen Dingen, was sie mit diesem Drink gemacht haben, was sie hätten machen können, ist den als Kaffee verkaufen, quasi, und da mehr Koffein reintun. Haben sie aber nicht gemacht. Da sind trotzdem ja nur 30 Milligramm drin.
Genau.
Also pro 100 Milliliter, also ja, 99 insgesamt.
Ja. Weil bei Kaffee darf man mehr, nur wenn Energy Drink draufsteht, nicht. Mhm. Es gab letztens irgendwo eine Studie, wie gefährlich Energy Drinks sind. Da können wir demnächst mal drüber reden. Ich habe das jetzt leider nicht im Kopf. Ich habe es nur auf YouTube so ein paar Berichte dazu gesehen vom, ich glaube, NDR oder auf jeden Fall vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da haben die Leute interviewt, die irgendwie morgens das erste, was sie trinken, war ein Red Bull. Und der irgendwie, ein Typ, der irgendwie 5,5 Liter Dosen Energy Drinks am Tag trinkt.
Das passiert mir auch manchmal.
Aber ja nicht jeden Tag.
Nee, nicht jeden Tag, definitiv.
Und bei dem war das
ja irgendwann so, alle.
So, bei dem war das wohl so jeden Tag. Und das ist halt echt nicht gesund. Ne? Also das ist, ich trinke hier eigentlich nur einmal die Woche eine Dose. Ab und zu, wenn ich Lust habe, kaufe ich mir mal irgendwie so eine Mate oder sowas zwischendurch.
Ja.
Aber er kommt eher selten vor. Deswegen hält sich das bei mir alles in Grenzen. Aber ihr solltet jetzt nicht hier jeden Tag unseren Podcast hören und gleichzeitig alles trinken, was wir auch trinken. Wenn ihr jede Woche unseren Podcast hört und das trinkt, dann ist es okay. Nehme ich mal an.
Ja, ja.
Kein Mediziner.
Genau.
Apropos Medizin, Arne. Ich habe meine erste Impfung hinter mir.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Haben wir noch gar nicht drüber geredet, ne?
Nee, richtig. Das freut mich sehr. Wir hatten ja letzte Woche andere Themen. Und deswegen kam das, was davor passiert ist, ein bisschen zu kurz. Denn deine Impfung liegt ja jetzt schon zum Zeitpunkt dieser Aufnahme knapp 2 Wochen zurück.
1,5 Wochen, genau.
Wie ist es gewesen?
Sehr gut. Also meine Frau wurde ja vor mir geimpft. Und zwar hat sie quasi so im letzten Slot des Tages ihren Impftermin. Das Impfzentrum hat geöffnet in Stade bis 16 Uhr wochentags. Und sie hatte ihren Termin um 15.30 Uhr. Und dort war es relativ voll. Also es war nicht überlaufen voll. Aber die haben so verschiedene Warteschlangen, immer so 5 nebeneinander, um die dann so blockweise die Leute reinzulassen. Aha. 4 oder 5? Ich weiß nicht. Ich glaube 5. Und bei ihr waren halt alle von diesen Reihen voll. Ne? Beziehungsweise wir waren dann quasi die ersten in der neuen Reihe.
Ja.
In der fünften Reihe. Und als ich ankam, waren die halt komplett leer. Da war halt niemand da.
Seltsam. Ne? Weißt du warum? Also,
ich war um 13.30 Uhr hatte ich meinen Impftermin. Ich weiß nicht, ob die einfach in der Mittagszeit weniger Termine machen. das kann natürlich sein, dass sie, also es war jetzt auch nicht so, dass da gar keine Leute waren, ne? Aber ich musste halt nirgendwo warten. Ich war halt bei der Anmeldung, bei der Registrierung, bin dann direkt in den Wartebereich gegangen, musste mich nicht hinsetzen, sondern der hat gleich gesagt, ja, hier, Kabine 3. Und dann bin ich in Kabine 3 gegangen. Also das war alles super. Die haben auch extrem viele Impfkabinen dort, und ich 30 bestimmt. Oder okay. 40 vielleicht sogar. Ich weiß nicht, ob jetzt tatsächlich immer alle Impfkabinen mit einem Arzt und einer und einem Arzthelfer, Helferin, Ärztin besetzt sind. Ich habe vergessen zu gendern, das tut mir leid. Und naja, aber auf jeden Fall, bei mir ging das wirklich so in einem Flow durch. Und ich habe ja echt, ich bin kein Fan von Spritzen. Ne? Also du kommst da an, meldest, sagst hier, ich bin hier, der und der, und ich habe einen Termin. Na, dann geben sie dir noch ein paar Dokumente, die du ausfüllen musst. Aber ich hatte die tatsächlich schon ausgedruckt und ausgefüllt dabei. Dann kommt man zu einer zweiten Anmeldung, wo dann diese Dokumente, die man ausgefüllt haben soll, kontrolliert werden. Also da steht dann drin, okay, ob man noch mal ein bisschen Beratungsgespräch haben möchte und der ganze Kram, ne? Wird da kontrolliert, und ob man auch die Person ist, die in dem die halt die Berechtigung hat für den Impftermin. Wenn dann das dann geklärt ist, dann kommt man in den Wartebereich, und von dort aus geht man dann in diese Impfkabine, wo dann Ärztin und Arzthelfer sind und einen dann dort entweder beraten oder halt einem das gute Zeug in den Arm spritzen. Mhm. Und ich habe gleich gesagt, hey, ich bin hier kein großer Fan von Spritzen und so, bla bla bla. Und dann das war tatsächlich ein männlicher Arzt, hat der Arzt so ein bisschen mit mir geredet. Und in der Zwischenzeit hat die Arzthelferin schon die Spritze drin gehabt. Ich so, super gemacht, danke, abgelenkt. Und, mhm. und ich habe es nicht gemerkt. Also perfekt, das ist cool. Perfekt für mich, ne?
Ja, eigentlich darf man diese Tricks nicht verraten. Bei mir macht das jetzt nichts aus, ne? Ich schaffe das, mich zu entspannen, und dann lasse ich die Spritze da einfach rein und dann ist gut. Aber es gibt ja einige Leute, die können das einfach nicht ab. Und da gibt's diverse Tricks, um die zu überlisten quasi. Und ich finde die alle sehr gut, und ich könnte jetzt auch welche nennen. Aber ich mach's lieber nicht, damit unsere Höris, die nicht, die keine Spritzen abkönnen, die nicht schon vorher wissen.
Ja.
Also da gibt's sehr charmante Lösungen für. Ich finde das alles gut.
Genau, auf jeden Fall hat das ganz gut geklappt. Und danach kommt man in einen weiteren Wartebereich. Und dort muss man gibt man da nochmal seine Dokumente nochmal hin. Die behalten nämlich die meisten Dokumente dort. Also vor allem, also den Brief, den ich zum Beispiel hatte von der Gesundheitsministerin, dass ich impfberechtigt war, das behalten die alles dort. Mhm. Und auch die Einwilligungserklärung, dass man geimpft werden möchte.
Weil du brauchst den dann ja nicht mehr, dann können sie dem den nächsten geben.
Ja, genau. dann wird man da nochmal hingesetzt, also gibt's da nochmal so einen Wartebereich, wo man dann sind immer so zwei Stühle nebeneinander, also falls man mit einer Begleitperson kommt, und dann wieder 1,5 Meter, 2 Meter Platz dazwischen. Also sehr, ein sehr großzügiger Wartebereich. Das war auch in so einer alten Industriehalle oder so, was in der Art, oder so einer Lagerhalle. Und dann steht dann ein Monitor, und da, wenn du halt beim zweiten Mal, hinterher nach dem Impfen da nochmal hingehst und die Dokumente abgibst, dann scannen sie so einen QR-Code von deinem Impfblattkram nochmal ein. Und dann beginnt halt der Counter, die 15 Minuten. Ist auch so ein Display. Und nach 15 Minuten erscheint dann deine Impflink-Nummer. Ne? Mhm. Keine Ahnung, ich hatte 135, weiß ich nicht mehr. Ne? Und wenn dann die 135 da auf dem Bildschirm erscheint, dann darfst du gehen. Kontrolliert aber keiner. Ne? Also wenn du gehst einfach, dann gehst du halt einfach.
Was ist denn, womit rechnen die denn das, was da passiert? Ich habe keine Ahnung, warum man da 15 Minuten warten soll.
Es gibt Leute, die Allergien haben und die einen allergischen Schock haben könnten. Mhm. Und wenn du, ja, das ist halt eigentlich, also normalerweise weiß man ja, ob man Allergien hat in unserem Alter, aber es könnte ja sein, dass man eine Allergie hat auf einen Stoff, der in diesem Impfstoff drin ist, was man halt vorher nicht weiß. Und mhm. aus diesem Grund soll man halt 15 Minuten warten, weil in dieser Zeit wohl immer dieser allergischen Schock oder der Großteil der allergischen Schocks und sowas dann passieren würde. Und dann ist er halt Sanitätspersonal, und die wissen halt dann, wie du damit umgehst. Das ist halt besser, als wenn du so einen Schock im Auto auf der Rückfahrt hast.
Ja, ja, klar, natürlich.
Genau, und dann nach 15 Minuten konnte ich gehen.
Cool.
Und das war halt, also ich war von Ankommen Ich hatte meinen Termin um 13:30 Uhr. Ich war um 13:26 Uhr war ich bei der ersten Registrierung, wo sie mir diese Impfling-Nummer dann gegeben haben. Und um 13:26 Uhr, genau, und um 13:32 Uhr war ich im Wartebereich. Also ich habe 6 Minuten gebraucht,
ja,
diesen kompletten Prozess durchzulaufen, bis auf nachher das, die 15 Minuten warten.
Ja.
Und das war halt echt cool, ne? Weil es war halt bei mir ein Arbeitstag und ich habe halt dann eine verlängerte Mittagspause gemacht, bin halt nach Stade gefahren vom Buxtehude. Das sind irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten, 30 Minuten Fahrt. Mhm. Dann da war ich dann ungefähr, keine Ahnung, 20 Minuten und dann wieder halt zurückgefahren. Also ich war eine gute Stunde weg und habe halt meine Impfung bekommen. Und das war ganz cool.
Ja. Ja, sehr gut. Ich habe tatsächlich auch einen Impftermin bekommen. Ich habe nicht über ein Impfzentrum, sondern, das missfällt mir eigentlich, aber ich finde es auch gut, über im Grunde so Vetternwirtschaft, weil ich habe nämlich einen Hausarzt von einer Freundin angerufen, beziehungsweise eine Mail hingeschrieben und gesagt, hier übrigens Frau Krebs und Impfung wäre schön. Und dann haben die gesagt, ja, alles klar, kommen Sie, also haben erstmal eine Weile nichts gesagt und dann habe ich eine Mail zurückgekriegt, kommen Sie doch nächsten Mittwoch mal ins Impfzentrum, in unsere Praxis und dann impfen wir Sie mit einem mRNA-Impfstoff.
Sehr gut.
Und das wird jetzt also kommenden Mittwoch passieren und ich freue mich da sehr drauf, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich dadurch vor allem Angela schützen kann.
Mhm.
Und das möchte ich natürlich gern. Und vor allem kann halt sonst niemand bei mir im Haus geimpft werden. Und ich finde, das ist dann halt auch irgendwie meine Pflicht, das zu tun. Sowieso.
Ja, klar.
Und ich freue mich, dass es jetzt halt passieren kann. Ich verspreche mir da ehrlich gesagt gar keine weiteren Öffnungen von oder so. Ne? Ich habe jetzt keine Lust, irgendwo in Läden reinzugehen, Leute zu knutschen oder was. Sowieso nicht. Aber also du weißt, was ich meine. Ne?
Ich weiß nicht, warum du in Läden Leute knutschen würdest und was für Läden du gehst.
Vielleicht gehst du einfach in andere Läden als ich. nein, ich habe einfach gar kein Bedürfnis, irgendwie Leuten jetzt hier zu begegnen oder so. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, jeder Geimpfte ist einfach besser. Und deswegen freue ich mich da einfach dahingehend auch zur steigenden Zahl der Geimpften beitragen zu können.
Ja, definitiv. Und hast du auch schon deinen Nachfolgetermin gleich direkt bekommen?
Nee, den habe ich tatsächlich noch nicht bekommen. Ich weiß nicht genau, warum. Also ich wette, ich kriege ihn, wenn ich da bin. Weil
Bei mir haben sie den gleich, also das war eine gleiche Uhrzeit, einfach 6 Wochen später.
Okay, das ist wahrscheinlich auch den Brief mit drin. Anders organisiert in so einem Impfzentrum als bei einem Hausarzt.
Ja, definitiv. Ja, ja.
Genau. Und deswegen freue ich mich jetzt halt auf meine Impfung und bin da sehr gespannt, wie das denn abläuft, weil das wird ja wahrscheinlich ganz anders sein als bei dir.
Genau, das wird anders. Ja, aber natürlich sehr schön, dass es geklappt hat.
Da freue ich mich auch drüber. Angela hatten wir ja letzte Woche zu Gast. Die hat von ihrem Brustkrebs berichtet. Die hat jetzt festgestellt, also nee, warte mal, das Mama-Zentrum hat festgestellt, sie hat Vitamin-D-Mangel und muss Vitamin-D-Tabletten nehmen. Und wer Vitamin-D-Mangel hat, der ist total schläfrig und schlapp und kriegt leichter Blauflecken. Und all die anderen Dinge, die ihr so passiert sind in letzter Zeit, lässt sich fast alles damit begründen. Und jetzt kriegt sie halt Vitamin D und es geht wahrscheinlich einfach bergauf.
Ja, sehr gut.
Und ich glaube, also gerade, sie hat halt dünne Haut jetzt gekriegt und soll nicht in die Sonne gehen. Und Sonne ist quasi ein großer Vitamin D-Spender. Also wer viel Zeit draußen verbringt, der kriegt halt auch Vitamin D. Und jedenfalls hier im Norden Deutschlands noch so ein bisschen gerade. Naja, vielleicht nicht immer, aber ja, so ein bisschen doch schon.
Ja.
Und deswegen ist es nicht verkehrt, glaube ich, für viele Leute Vitamin D mal checken zu lassen.
Ja. Vitamin D habe ich nicht gecheckt, aber wir haben heute einen Kühlschrank habe ich ausgebaut. Ich weiß nicht, ob ich davon berichtet habe vor einigen Wochen.
Dass der kaputt ist und dass du einen neuen hast, der in einer anderen Ecke steht.
Genau. Und der alte Kühlschrank, ich weiß halt nicht, ob der kaputt ist. Ne, der ging halt, irgendwann war der einmal aus und hat halt eine Kühlschrankladung voller Lebensmittel. Dadurch haben wir, nicht komplett, aber schon zum Teil verloren. Und deswegen haben wir halt einen neuen Kühlschrank, so einen freistehenden, gekauft. Und jetzt hatten wir diesen Einbaukühlschrank, der halt da war und den wir halt aber nicht benutzt haben. Ne? Und so ein Kühlschrank, wenn der halt die ganze Zeit geschlossen ist, stinkt der halt auch so ein bisschen, ne? Und da willst du halt auch nichts anderes eigentlich drin lagern dann. Jedenfalls will ich das nicht. Und jetzt habe ich ihn halt ausgebaut und möchte halt diesen Küchenschrank, wo der halt eingebaut war, umbauen in einen Küchenschrank.
Ja.
Halt. Also, das ist jetzt auch keine super tolle Küche. Die wollen wir sowieso, die würde ich gerne in so 5-6 Jahren sowieso mal komplett austauschen. Also, ich will jetzt hier nicht 500 € in Regalboards und sowas investieren, ne? Mhm. Und ich werde mir jetzt einfach beim Baumarkt ein paar Borden kaufen und die dort einbauen. Das einzige Problem ist, dass der Kühlschrank die Tür von dem Küchenschrank fest verbaut hat vorne. Also es gibt so verschiedene Konzepte, wie man einen Kühlschrank integriert in einen Küchenschrank. Küchenschrank, das ist ein bisschen verwirrend.
Ja.
Und es gibt so eine Festtür Konfiguration, die ich wohl habe. Also da ist tatsächlich der Kühlschranktürteil ist fest mit dem Schranktürteil verbunden.
Das bedeutet, du hast ein Scharnier für deine Küchenschranktür und wenn du die Küchenschranktür aufmachst, dann hast du so das Innere von einer Kühlschranktür drin.
Genau. Es gibt noch so ein anderes, das heißt in, keine Ahnung, Folgeverbauung oder sowas, also wo der jetzt auch verbunden ist, aber so schwimmend verbunden ist. Das heißt, wenn du die Schranktür aufmachst, dann geht die Kühlschranktür auch mit auf, aber sie gleitet so ein bisschen hin und her in der Tür.
Genau.
Ja. Und das haben wir halt nicht. Das führt natürlich zu dem Problem, dass jetzt der ausgebaute Küchenschrank oder der noch bestehende Küchenschrank keine Tür hat. Ich kann natürlich jetzt die Tür von dem Kühlschrank abbauen, aber dann hat der Kühlschrank keine Tür mehr. Jetzt muss ich halt eine neue Tür kaufen für den Kühlschrank, die da anbauen und dann kann ich den an die Küche anbauen. Aber ja, das sind die nächsten Projekte, die ich jetzt hier habe in der Küche bei uns.
Okay, das scheint aber alles machbar.
Ja, das ist alles machbar. Ist halt nur zum Baumarkt fahren, Sachen kaufen, bauen.
Ja.
Und so. Das ist, ja, ist ganz interessant.
Interessant ist auch, wenn meine Waschmaschine immer noch nicht da ist, so wie meine Waschmaschine jetzt immer noch nicht da ist, dann wasche ich meine Wäsche trotzdem in der alten, mehr oder minder kaputten Waschmaschine, die halt nicht mehr schleudern kann und muss sie immer klitschnass aufhängen. Was bedeutet, sie trocknet dann quasi komplett vom klitschnassen Zustand in den trockenen Zustand. Und was das mit Wäsche macht, ist, dass sie so brettartig wird. Hast du das schon mal erlebt?
Ja, das ist ganz eigenartig. Das ist auch, wenn du ein Handtuch komplett nass hast und das einfach irgendwo hinlegst zum Trocknen, dann passiert das Gleiche.
Genau, da wird das so ein Brett draus. Und das ist einfach sehr eigenartig. Und das habe ich halt normalerweise nicht gemacht, weil ich meinen Kram normalerweise eben schleudere, also vortrockne quasi. Und jetzt hänge ich die immer so auf und dann habe ich jetzt ganz viel brettige Wäsche. Das ist eigenartig.
Ich habe mich halt, nachdem du das berichtet hast, hatte ich mich nochmal so ein bisschen damit beschäftigt, bei YouTube beschäftigt. Und da gibt es sehr schöne 30-Minuten-Videos, wie man Waschmaschinenlager ausbaut. Die sind natürlich sehr gekürzt in der Mitte. Und du musst halt die komplette Waschmaschine komplett auseinanderbauen.
Ja.
Es sieht tatsächlich in den YouTube-Videos nicht so schwer aus, aber ich glaube, das ist doch schon ganz schön aufwendig.
Schwer ist, glaube ich, das richtige Stichwort, weil in Waschmaschinen sind ja diese Gewichte drin, die Trommel stabil halten sollen. Da habe ich halt wenig Lust mit zu hantieren. Wenn sie tatsächlich gar nicht mehr gehen würde und ich keine Chance hätte, bei meinen Schwiegereltern oder was zu waschen, dann würde ich mir das überlegen, die zu reparieren. Aber jetzt warte ich einfach. Also eigentlich hätte letzte Woche die Waschmaschine kommen sollen, die neue. Ich habe keine Ahnung, was Möbelkraft, hier, Shaming, da veranstaltet und warum die uns nicht informieren, dass es möglicherweise länger dauert. Jedenfalls haben wir noch keine Waschmaschine bekommen.
Ja, genau. Es ist noch nicht so schlimm.
Ding, Arne aus der Zukunft hier. Alles, was ich gerade zur Heilheit meiner Waschmaschine gesagt habe, ist tatsächlich, direkt nach der Aufnahme hat sich das geändert. Die Waschmaschine wäscht jetzt zwar noch mit Wasser, aber sie dreht sich nicht mehr. Das heißt, sie wäscht im Grunde gar nicht. Aber dazu erzähle ich nichts mal mehr. Ding!
Man kann doch
genau. Wie gesagt, ich kann halt Wäsche waschen, ne? Die trocknet halt sehr viel langsamer jetzt.
Habt ihr einen Waschsalon irgendwo in der Nähe? Das ist auch mal noch eine gute Alternative. Also ich weiß auf St. Pauli und so, weiß ich, ein paar Waschsalons, wo man halt hingehen kann und Sachen waschen kann. Das haben wir auch während unseres Roadtrips in den USA und sowas immer gemacht, zu Waschsalons gegangen, aber
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie so ein Ding von innen aussieht. Ich weiß, in Harburg ist einer.
Das ist ein Raum mit ganz vielen Waschmaschinen und da schmeißt man Geld in die Waschmaschine rein.
Und dann kann man Geld waschen, nice.
Kann man Geld waschen.
Nee, habe ich noch nie benutzt, weiß ich nichts drüber. Aber wir haben halt auch genug Nachbarn, wo ich notigerweise hingehen könnte oder eben meine Schwiegereltern und so, die waschen halt für uns. Oder eben ich selber und wasche, hänge das dann eben trocken auf. Ja, nee, andersrum, nass auf zum Trocknen, so rum. Also von daher ist es nicht so dramatisch alles.
Ja.
Wenn ich was basteln will, tatsächlich, dann bastle ich an meinem Hackintosh rum. Das ist jetzt wieder nötig geworden, weil
es... Du hast einen ARM-Chip eingebaut.
Es ist sowieso ein ARM-Chip in meiner Grafikkarte drin. Ah. Aber es kommen halt alle naselang Verbesserungen raus. Und ich habe festgestellt, dass mein Janky Shadowcast keinen Ton mehr liefert. Und ich weiß nicht genau, warum, und habe die Vermutung, dass es möglicherweise daran liegt, dass ich einen Hackintosh betreibe. Und dachte, vielleicht ändere ich mal ein bisschen was an der USB-Konfiguration. Mhm. Und für diese USB-Konfigurationsänderung, da gibt's eine Option, um den komplett Thunderbolt-kompatibel zu machen, diesen Rechner. Blöderweise muss man dafür den Thunderbolt-Chip flashen. Und um Thunderbolt-Chip zu flashen, muss man sich ein Tool kaufen, das da im also hardwaremäßig dran basteln und dann das Ding starten. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen sollte, weil ich gar nicht genau weiß, was Thunderbolt eigentlich für Geräte hat und ob ich überhaupt irgendein Thunderbolt-Gerät habe. Denn meine ganzen Geräte sind ja alle, die haben halt USB-Stecker so. Da kannst du halt nicht dran erkennen, ob das Thunderbolt ist oder nicht. Und deswegen habe ich keine Ahnung, ob das helfen würde und ob es den Aufwand wert ist. Also die Gerätschaften kosten irgendwie, was weiß ich, der Chip kostet irgendwie 10 Euro und das Kabel kostet 8 und die Klemme kostet 3 oder was. Das wäre jetzt nicht so dramatisch, wenn ich dadurch meinen Rechner erheblich verbessern würde. Ich habe aber keine Ahnung, ob es der Fall wäre. So, ich glaube nicht, dass ich damit was kaputt machen würde, aber ich weiß halt auch nicht, ob es hilft. So, und deswegen, es gibt so viele Möglichkeiten. Abgesehen davon kommen immer neue Updates von OpenCore auf den Markt, die halt mit den neuen Big Sur-Versionen besser funktionieren und deswegen muss ich da ab und zu einfach was umbauen und das natürlich auch in der Startkonfiguration ändern und so. Das heißt, ich vergesse auch nie, wie es geht. Das ist natürlich der Vorteil an der ganzen Geschichte.
Ja, das wäre natürlich doof, wenn du jetzt einen, wenn das so gut laufen würde und dann läuft es auf einmal nicht mehr und du hast irgendwie ein Dreivierteljahr vorher erst das letzte Mal was dran gemacht, ne?
Ja, genau, das wäre halt doof. Also ich mache das schon alle 3 Monate ungefähr, gucke ich mir das nochmal an, damit ich nicht ganz vergesse, wie es geht. Ich habe auch immer noch, ganz wichtig, wenn man so einen Hackintosh hat, braucht man die USB-Sticks, wo der Bootloader drauf ist. Ansonsten kannst du mit den Rechnern dann als Mac quasi nichts mehr anfangen, wenn du den verlierst. Also du hast halt eine EFI-Partition und die ist dringend notwendig, damit du den Rechner als Mac starten kannst. Das heißt, du hast immer mindestens ein Backup zu haben, sonst wird das halt nichts. Genau.
Ich kann mal mit meinem Thunderbolt-Display vorbeikommen und dann können wir gucken, ob das Thunderbolt ist.
Ich habe wahrscheinlich auch irgendein Thunderbolt-Gerät. Ich habe ja so USB-Hubs und so, aber ich weiß es halt einfach nicht.
Ja, Hubs sind in der Regel nicht Thunderbolt. Da gab es, glaube ich, ein paar Probleme. Und die Hubs, die es gibt, die kosten dann irgendwie 300 Euro.
Nee, sowas habe ich bestimmt
nicht. Ob das noch aktuell ist.
Sowas habe ich bestimmt nicht.
Ja.
Na gut. Was ich aber habe, ist einen neuen Podcast rausgebracht gestern zu Werketreu, James Cameron. Es ist die Episode 18. Wir sprechen immer noch über Aliens und sind gerade bei Ripley in der Küche, wo Burke, Carter Burke und Gorman reinkommen und sie überreden wollen, doch auf den Planeten LV-426 zu kommen, weil da nämlich der Kontakt zu der Kolonie abgebrochen ist. Also quasi der Ruf ins Abenteuer, um es mit den Worten eines Drehbuchschreibers zu sagen. Genau, da ist die gestern Folge erschienen, die letzte, und könnt ihr euch anhören, ist gut.
Ja, habe ich noch nicht gehört, aber werde ich auch. Und das ist ja einer der wenigen Serien-Podcasts von dir, die ich, oder Film-Serien-Podcasts, die ich sehr gerne gucke oder höre, weil ich halt auch die Filme oder den Film kenne, Aliens.
Ja, ja.
Deswegen höre ich das sehr, sehr gerne, auch wenn hier tatsächlich ja in diesem Podcast mehr abschweift, als dass ihr darüber redet. Was ja aber auch sehr nett ist.
Ich glaube, wir haben 5 Minuten geschafft in dieser Folge.
Ja. In dieser Folge ist das wahrscheinlich nicht mehr der Director's Cut Teil, sondern da ist wieder was im normalen Film drin vorkommt, ne?
Ja, genau.
Ja. Ich glaube nämlich nicht, dass ich den Director's Cut jemals gesehen habe. Und das war die letzten Folgen, war das viel Director's Cut Content.
Richtig.
Ja. Ich habe keinen neuen Podcast, aber ich habe ein Spiel durchgespielt, wovon ich noch gar nicht erzählt habe, dass ich das überhaupt spiele, glaube ich. Und zwar Ori and the Blind Forest habe ich durchgespielt.
Oh, das ist ein wunderschönes Spiel.
Das ist ein sehr, sehr wunderschönes Spiel, ja. Du hast es mir ja empfohlen, irgendwann mal. Und das gab es dann für die Xbox relativ günstig im Doppelpaket mit Ori and the Will of the Wisps. Was der zweite Teil ist?
Ori and the Will of the Whips. Das Flirren der Peitschen.
Genau. Okay.
Nein.
Anyway, ja, ich habe Blind Forest, also das ist ein sehr, sehr schönes Spiel, hat so, also es ist so eine Art Jump'n'Run, aber man kann es so fast so von der Spielmechanik ein bisschen mit Celeste vergleichen, finde ich. Also du hast einmal, wenn du stirbst, kannst du halt sofort wieder anfangen, bei vielen Teilen, also es gibt so eine quasi Oberwelt, wo du halt rumläufst, da sind halt Gegner und sowas, da musst du halt immer zwischendurch mal wieder speichern, musst du halt immer, also fängst du mal bei diesem Speicherpunkt wieder an, bei dem letzten. Mhm. Man kann auch an jeder Stelle irgendwie einen Speicherpunkt erstellen, wenn man genug Energie dafür hat. Und dann gibt es immer so Dungeons, wo verschiedene Mechaniken, die man dann in dem Spiel hat, wie Doppeljump oder sowas, wo man die halt zur extrem ausprobieren kann und benutzen muss und sowas. Und da ist es so, wenn du stirbst, fängst du halt direkt danach wieder von vorne an. Und kannst in der Regel auch nicht speichern, sondern du musst es halt eigentlich diesen Dungeon und auch so diese Endsequenz ist ja häufig bei diesem Spiel so eine Art Run. Also du hast irgendwie Wasser, was auf dich zukommt und du musst von diesem Wasser weglaufen, in den Baum zum Beispiel. Oder am Ende bist du in so einem Vulkan und dann ist unten ganz viel Lava und du musst davon weglaufen oder also ein Vogel verfolgt einen sowas. Und da ist es halt auch so, wenn du stirbst, dann machst du halt diesen Run wieder von vorne. Aber wenn du ihn halt komplett schaffst, dann hast du halt auch wirklich so 1,5-2 Minuten lang, also relativ kurz eigentlich, aber einen richtig schönen Flow gehabt von perfekt ausgeführten Moves.
Ja.
Und das ist halt ein echt ein schönes Gefühl. Also ich hatte so eine Situation, wo ich dachte, scheiße, ich schaffe das nie. Ich werde das nie schaffen. Und dann Nacht drüber geschlafen und am nächsten Morgen und gleich beim ersten Versuch.
Ja.
Genau. Und solche Sachen. Das ist halt echt schön.
Für mich ist das Spiel in einer gewissen Weise sehr ähnlich zu Hollow Knight, weil es ist erheblich kürzer als Hollow Knight, aber der Zufriedenheitsflow ist ein ähnlicher. Während es bei Hollow Knight allerdings die Bosskämpfe sind, wo du perfekte Bewegungsabläufe machen musst, um die dann zu besiegen, ist es bei Ori and the Blind Forest mehr so ein Katastrophen-Event, wo du irgendwie vorfliehen musst. Also im Grunde, du spielst ja so einen ähnlichen kleinen weißen Geist. So, dieser hat vier Beine und läuft nicht auf zweien, so wie bei Hollow Knight, sondern es ist halt irgendwie so ein Vierbeiner.
So ein kleines Eichhörnchen, nur halt
ein Geist. Ja, genau. So ein bisschen strahlend auch und so. Und ich finde es halt nett bei Ori and the Blind Forest, dass das so epische Events sind, vor denen du quasi fliehen musst und wo du diese perfekten Bewegungsabläufe für 2 Minuten, die du gerade beschrieben hast, dann machen musst. Also es gibt irgendwie so eine Sequenz, wo du so einen Baum hoch musst und es gibt kurz vor Ende irgendwie so eine Verfolgungssequenz, wo dich ein großes Ungeheuer irgendwie verfolgt. Und das sind alles wunderschöne, also total schön animiert alles und richtig fesselnd, weil es halt immer total dringend ist und alles sehr brenzlig. Und das finde ich so schön an diesem Spiel. Und da hast du halt richtig schönes, glückliches Gefühl, wenn du es geschafft hast.
Ja, und was diese Stimmung, also erstmal das Bild, der Hintergrund ist irgendwie gezeichnet und sowas. Das sieht also echt auch noch schön aus. Sind aber offensichtlich 3D-Modelle, die man da steuert. Also es ist eigentlich ein 3D-Spiel, aber man sieht halt nur ein 2D. Das ist sehr interessant gemacht. Die Musik ist halt so eine Orchestermusik. Sehr schön. Und was sie halt bei diesen Runs vor den Katastrophen immer machen, die beenden die Musik nicht nach, wenn du stirbst, sondern die geht halt immer weiter.
Ja.
Und deswegen kommt man halt auch gar nicht aus diesem Flow so richtig raus, weil man hat halt nicht so ein abruptes Ende von der Musik, sondern man stirbt halt und irgendwie eine Sekunde später mit der gleichen Musik, die genauso weitergeht.
Ja.
fängt man halt wieder von vorne an. Und das haben sie echt gut gemacht, finde ich.
Das ist so das Gegenteil von Super Mario-Spielen. Zack, ja. Bildschirm schwarz, 20 Sekunden Ladescreen, Level neu starten.
Genau.
Das ist genau das Gegenteil von diesen Spielen. Und genau. Ich finde diesen Flow einfach, der ist so viel besser bei Ori and the Blind Forest.
Und das fand ich ja bei Celeste auch so gut. Da hattest du ja auch so, also das, was du bei Ori in diesen Runs hast, hast du bei Celeste eigentlich quasi die ganze Zeit immer so Geschicklichkeitslevels. Und halt auch genauso, sondern dass du halt, wenn du stirbst, fängst du halt sofort wieder an. Ja. Das ist keine Wartezeit, gar nichts. Und auch, man wird halt nur ganz wenig zurückgesetzt. Und das hat mir halt bei Celeste auch so sehr gut gefallen.
Ich glaube, das erste Spiel, was das in großem Maße gemacht hat, war Super Meat Boy, richtig?
Ja, Super Meat Boy, genau.
Weil da gab es halt auch keine Ladezeiten. So bildschirmweise, oder war das sogar weiter als bildschirmweise? Ich weiß es nicht.
Es war ungefähr bildschirmweise.
Weil Celeste sind ja immer Bildschirme, oder?
Ja, ein bisschen scrollen ist manchmal auch, glaube ich, dabei. Weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht.
Jedenfalls alles empfehlenswerte Spiele. Bei Celeste bin ich tatsächlich nicht so reingekommen, das hat mich nicht so gecatcht. Aber Ori and the Blind Forest finde ich super. Ori and the Will of the Wisps will ich auch noch spielen. Aber das war mir bislang einfach immer zu teuer.
Kommt ja, genau. Und ich habe die halt beide zusammen für irgendwie 10er gekriegt. Nur als Download-Variante für die Xbox. Aber ist eigentlich ganz cool. Und das weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt sofort danach spiele. Weil
ich würde warten.
Ja, ich glaube ich auch, weil also es hat mir halt schon sehr viel Zeit gekostet. Nicht, weil das Spiel so lang ist, sondern weil das Spiel so viel Spaß gemacht hat, dass ich es einfach nicht weglegen wollte. Und immer wieder so direkt nach der Arbeit, nicht direkt nach der Arbeit, aber so abends, ich gehe noch mal eben ein bisschen Ori spielen. Ne? Und das ist, ich glaube, da brauche ich jetzt ein bisschen Pause.
Ja.
Und da kann ich halt Spiele, die ich auf der Switch habe, besser spielen, weil die kann ich halt auch auf dem Sofa spielen, während meine Frau irgendwelche YouTube-Sachen guckt, und meine Xbox-Sachen, die kann ich halt, spiele ich halt hier oben in meinem Spielezimmer.
Ja. Ja. Aber die gibt es ja auch beide für die Switch, die Spiele. Also Ori und
ja, aber ich hab sie jetzt halt nicht für die Switch. Ich habe sie jetzt halt für die Xbox. Und ich würde sie jetzt halt, wenn ich sie nochmal kaufe, würde ich sie halt in der physischen Variante kaufen, und dann wäre es mir eigentlich auch egal, für welches System. Aber wahrscheinlich würde ich sie dann für die Switch kaufen, weil dann ich muss ja nicht zweimal fürs gleiche System haben. Ja, da ich ja relativ wenig Xbox spiele, sondern tatsächlich das meiste ist PS4 und Switch, habe ich mich mal wieder, es gibt ja bei den ganzen Systemen gibt's ja Achievements oder Trophäen oder wie auch immer das gerade heißt. Mhm. Ich hatte eigentlich überlegt, man müsste eigentlich mal so eine Seite programmieren, wo diese ganzen Systeme zusammengeführt werden, sodass man eine Übersicht hat von allen Spielen und allen Trophäen und allen Achievements über alle Systeme, die man so spielt. Und da hatte ich überlegt, wie man sowas wohl am besten programmiert. Habe dann ein bisschen im Internet gesucht und bin dann auf Exophase gekommen, die nämlich genau das Gleiche machen.
Ah.
Das ist eine Webseite, da kann man halt seine Spielekonten von PlayStation, von Xbox, von Origin, von Steam und verbinden, und die sammeln dann quasi alle Achievements ein und zeigen die halt so zusammengefasst an. Nintendo ist noch nicht dabei.
Nintendo hat ja auch quasi keine Achievements.
Ja, aber man könnte gespielte Spiele könnte man da anzeigen.
Ja.
Und Epic ist auch noch nicht dabei, Epic Store. Aber sonst ist schon relativ viel dabei, und ich fand es ganz cool, und dann war ich froh, dass ich das nicht selber programmieren musste.
Ja, das ist immer schön, wenn man sowas findet. Ich finde das auch gut.
Ja.
Passiert mir relativ selten. Aber ich habe, glaube ich, schon mal davon erzählt, es gibt so eine Brettspiel-App, BG Stats heißt die. Ist quasi so eine Spielesammlung, die aber auch gleichzeitig mit Boardgame Geek verlinkt ist, um da seine Spiele einzutragen und so. Das finde ich auch sehr gut. Und muss halt einfach nicht selber programmieren, wenn es wer anders schon gemacht hat. Ist immer gut, wenn Leute ihre App selber benutzen wollen. Deswegen sind die dann so gut, wie sie können.
Ja, genau. Ich spiele ja auch relativ gerne Fighting Games, also Prügelspiele. Und da ist jetzt ein neues Spiel rausgekommen, oder ein altes Spiel rausgekommen in einer neuen Variante, was ich mir dann gleich zugelegt habe. Und zwar King of Fighters 14. Mhm. In der Ultimate Edition, wo dann alle in Download Extras, also DLCs, mit dabei sind auf der Disc.
Ist King of Fighters nicht so ein Spiel von 1993 oder so für den Neo Geo?
Ja, genau. Also das 93 oder 94, glaube ich. Muss ich mal nachgucken. Ich habe das irgendwo aufgeschrieben. Aber das ist halt eine Serie, die schon auf Neo Geo startet, dann irgendwann auch auf Xbox 360 gab es welche und jetzt gibt es halt das Neueste, soll dieses Jahr rauskommen, King of Fighters 15. Ist halt nicht ganz so alt wie Street Fighter, ne? Aber ist halt auch von einer anderen Firma, ist von SNK und nicht von Capcom, aber er hat so ist ein bisschen verwandt mit Street Fighter, weil nämlich der Director von dem ersten Street Fighter wurde von Capcom zu SNK hat er sich gewechselt, hat dort Fatal Fury gemacht, was so das erste Fighting Game war von SNK. Und aus Fatal Fury sind ja so andere Fighting Games, unter anderem King of Fighters entstanden. Also es ist ein bisschen verwandt mit Street Fighter.
Man könnte auch meinen, das erste Street Fighter ist ein bisschen verwandt mit dem, was wir heute zwar Street Fighter nennen. Eigentlich hat das erste Street Fighter sehr wenig damit zu tun.
Boah, ja, ist halt ein Fighting Game, ne?
Die Idee ist wahrscheinlich gleich, ja.
Das stimmt. Ja, die Idee ist gleich, ähnlich, ja. Genau. Und das spiele ich jetzt so ein bisschen, aber ich habe gemerkt, wie schlecht ich da drin bin. Gut, dass ich das nicht online spiele. Ja, online cool. Spiele ich nur Street Fighter und da bin ich halt auch nicht gut.
Sehr gut.
Ja.
Als ich meine Impfung bekannt gegeben bekommen hatte, dass ich einen Termin bekomme, da habe ich gedacht, okay, der Tag ist fantastisch, das ist ja großartig, das kann ja gar nicht mehr besser werden. Aber dann bin ich abends, habe ich einen Twitch-Livestream gesehen von meiner Lieblingsspielefirma Thundergriff. Und die haben vorher in ihrem Discord-Channel gefragt, ob jemand mitspielen möchte. Habe ich gesagt, ja, ich würde auch mitspielen. So. Und dann haben die über den Tabletop-Simulator ein Spiel gestartet und haben ein kleines Turnier von 4 Leuten gemacht. Vom Spiel Tuned. Das ist ein sehr interessantes Spiel. Da erzähle ich gleich, wie das funktioniert. Und das ist ein Zweispielerspiel. Und dann haben sie ein Turnier gemacht und ich habe dieses Turnier gewonnen. Und damit habe ich eine Version von diesem Spiel gewonnen, die ich jetzt einfach geschickt bekomme. Zusammen ausgeliefert mit der Kickstarter-Bestellung von Darwin's Journey. Die kommt irgendwann Ende des Jahres, aber das Spiel erscheint auch nicht viel früher. Also das gibt's halt jetzt beim Tabletop Simulator, ist halt ein Brettspiel, ein echtes Figurenspiel so.
Du hast das Spiel das erste Mal gespielt und gleich das Turnier gewonnen?
Ja, ich habe zwei Versionen, also zwei Runden gespielt. Mhm. Das Spiel ist aber auch tatsächlich relativ leicht zu durchschauen. Im Grunde ist es ein Tic-Tac-Toe. Das heißt, du hast ein Feld von 3x3 Plätzen und da setzt du Figuren drauf und der Unterschied zu Tic-Tac-Toe ist, dass du diese Figuren auch versetzen kannst, mhm, und dass es 3 verschiedene Figuren gibt, nämlich einen Esel, einen Hund und eine Katze.
Da fehlt der Hahn.
Der Hahn, den gibt es tatsächlich auch noch, der leitet die nämlich an. Und wer diese Tiere in dieser Zusammenstellung kennt, der kennt wahrscheinlich die Bremer Stadtmusikanten. Das sind sie nämlich. Die hier offensichtlich verarbeitet wurden, aber es wird nirgendwo erwähnt. Wahrscheinlich hat das irgendwelche rechtlichen Gründe oder so. Jedenfalls kann der Hund auf dem Esel sitzen oder auf dem Fußboden. Die Katze kann auf dem Hund sitzen oder auf dem Fußboden. Und der Esel kann nur auf dem Fußboden sitzen. Das heißt, du kannst einen Turm bauen aus den 3 Tieren. Oder du nimmst die Spitze als Turm oder du setzt eben den Hund auf den Esel. Die Katze kann aber nicht auf dem Esel sitzen.
Okay.
Und gewonnen hat das Spiel, wer 3 in einer Reihe hat. Und zwar von oben drauf geguckt. Das heißt, wenn du in der untersten Reihe sitzt ganz links eine Katze, dann sitzt in der Mitte ein Hund, da drauf eine Katze. Und ganz rechts sitzt ein Esel, da drauf ein Hund und dann eine Katze. Und damit hast du von oben gesehen 3 Katzen. Mhm. Und damit das Spiel gewonnen.
Okay.
Und du kannst halt in deinen Runden, da kommt nämlich jetzt der Hahn ins Spiel, du kannst Figuren setzen oder du kannst Figuren versetzen. Also du hast halt von jeder Sorte 2, also 2 Esel, 2 Hunde und 2 Katzen und setzt die dann ins Spiel. Und wenn du einen versetzt hast, dann musst du anschließend wieder einen setzen, damit das Spielfeld sich halt füllt und immer, damit es überhaupt genügend Figuren gibt, mit denen man gewinnen kann. Und das ist eigentlich die komplette Regel. Das heißt, du musst immer darauf achten, dass dein Gegenüber, das ist halt ein Zwei-Spieler-Spiel, nicht in der nächsten Runde gewinnen kann. Mhm. Und wenn du da ein bisschen genau drauf achtest, das habe ich halt erfolgreich hingekriegt in diesem Turnier 2-mal, dann gewinnst du halt. Und dann gewinnst du glücklicherweise das Spiel. Und da freue ich mich sehr drüber, weil das erste ist, was ich gewonnen habe, obwohl ich diese Livestreams schon Ewigkeiten gucke und noch nie was gewonnen habe bei denen. Und ich sehe es einfach schön.
Und du hast gesagt, das schicken sie gleichzeitig mit einem Kickstarter backed Spiel raus. Also hast du denen dann gesagt, hier, ich habe was übrigens gebackt, könnt ihr zusammenschicken? Oder wie lief
das? Nee, die haben gesagt, hier, wenn du das gebackt hast, das andere Spiel, dann tun wir das da einfach zu, weil das ist erheblich simpler für uns. Und dann habe ich gesagt, ja klar, macht. So.
Aber hättest du es jetzt nicht gebackt, hättest du es trotzdem gewinnen können?
Genau, dann hätte ich es trotzdem gewinnen können, dann wäre das halt anstrengender gewesen, für die das zu verschicken, weil das dann halt eine separate Geschichte ist und sie sich dann drum kümmern müssen, das zu verpacken und so. Und diese Kickstarter-Geschichten, das wird ja irgendwie gesammelt, abgehandelt und sortiert und zusammengestellt, weil in der Kickstarter-Bestellung, die ich da jetzt gemacht habe, da ist nicht nur das Spiel drin, was ich gebackt habe, sondern es ist auch noch ein anderes Spiel drin und es ist auch die Matchbox-Collection von denen drin und jetzt immer noch Tuned.
Die hast du doch schon, die Matchbox-Collection, oder?
Ja, genau, aber ich kaufe das halt für wen anders noch mit.
Okay.
Weil das halt eine Limited Edition ist, die Deluxe-Version und die gibt's halt nur da.
Okay.
In diesem Thundergriff Bazaar nennen die ihren Pledge Manager. Genau, für Sven übrigens. Schön groß.
Schön groß.
Und ich freue mich da sehr drüber. Also alles schön. Gefällt mir sehr gut. Also war ein sehr guter Tag für mich.
Ja, sehr cool, sehr cool, sehr cool.
Und weil ich da so viele Leute kennengelernt habe, also gerade über diesen Thundergriff Discord, habe ich sehr viele englischsprachige Leute kennengelernt und die sprechen halt vor allem Englisch.
Das ist meist über Englisch.
Das ist richtig, das ist mir auch aufgefallen. Das ist ziemlich, ziemlich beeindruckend, also diese Korrelation. Und ich habe ja zum Beispiel auch den Spieledesigner von AO, da habe ich glaube ich auch von erzählt, auch ein Thundergriff-Spiel, ein Einzelspielerspiel, den habe ich bei Twitter kennengelernt und unterhalte mich halt ab und zu mit dem und finde ihn total faszinierend. Und der redet halt Englisch, der ist Italiener auch. Also er ist vor allem Italiener, glaube ich, und redet auch Englisch so rum.
Ding, Anna aus der Zukunft hier. Der Andreas Braggia ist natürlich kein Italiener, wie ich kurz nach der Aufnahme erst erfahren habe, sondern er ist Niederländer, aber er wohnt in Italien.
Ding. Und deswegen habe ich überlegt, ob ich einen englischsprachigen Podcast machen sollte, wo ich mich möglicherweise mit solchen Leuten unterhalte. Aber die Idee ist noch ziemlich jung und ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Und ich habe halt bislang nur deutschsprachige Podcasts und Englisch reden scheint mir machbar zu sein.
Mhm.
Und ich könnte da halt mit Leuten reden, die ich sonst nicht in meine Podcasts kriege.
Ja.
Weiß ich nicht. Liebe Höris, wenn ihr da Ideen zu habt, dann sagt uns doch mal, ob ihr das gut fändet. Und wenn ja, wie? Weil momentan schwebt mir halt so ein Interview-Podcast vor, wo ich einfach irgendwen einlade und dann reden wir zusammen über irgendwas, was die halt betrifft. Aber vielleicht fällt euch auch noch was Besseres ein.
Ich finde das eigentlich mal ganz interessant, wenn man immer wieder andere Leute, interessante Leute hört und auch so neue Themen kennenlernt.
Ja, ich meine, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich irgendwie mit englischsprachigen Leuten einen Podcast mache. Wir haben ja zum Beispiel bei unserem Firefly-Cast, habe ich Alexander losgeschickt, damit er den Mitentwickler von dem inzwischen schon lange, lange gecancelten Firefly-Videospiel interviewt zu diesem Spiel. Und das war eine sehr schöne, unterhaltsame Folge, aber sie war halt englisch und deswegen passte sie eigentlich nicht in unseren Firefly-Cast. Weil der ist halt normalerweise deutsch. Und dafür wäre dann halt so ein separater Podcast cool gewesen.
Ja, hatte ich nicht bei Matrix auch irgendjemanden, der da so ganz...
Ja, wir haben Tommy Grabbeis gehabt und der hat sich mit John Nugent unterhalten.
Ja.
So und das war aber ein Video und das war natürlich nicht ich, aber auch das wäre natürlich cool gewesen, weil die haben halt im Grunde nur geredet, das in so einen englischsprachigen Podcast mit reinzutun. Richtig.
Ja, ja.
Genau.
Gut.
Also... Das war so mein Gedankenschwall für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, Holger.
Immer gerne.
Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.
Hey, ich bin Arne und das war 30 Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
30 Minutes Left.